Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Halskrach in der EU. Brüssel wirft Frankreich die Verletzung des EU-Vertrages vor im Zusammenhang mit der Roma-Politik. Paris stellt sich taub. Dann Schaulaufen im Bundeshaus. Die BundesratskandidatInnen treten zu den ersten Hearings an. Was lange währt, wird nun doch versenkt. Der Nationalrat will kein neues Mietrecht. Nach der Schule in die Lehre. Auch Sans-Papiers sollen in der Schweiz einen Beruf lernen dürfen. Und die Zahl der Hungernden sinkt. Trotz allem, es sind immer noch weit über 900 Millionen weltweit. Und das Millenniumsziel der UNO bleibt in weiter Ferne. Dazu der Schwerpunkt im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zunächst jetzt das Wichtigste des Tages in Kürze, Thomas Mattis mit dem Nachrichtenüberblick.
Die EU-Kommission kritisiert mit ungewöhnlich scharfen Worten Frankreich für die massenweise Abschiebung von Roma. Das Vorgehen der Regierung Sarkozy sei eine Schande, sagte Justizkommissarin Reding in Brüssel. Der Regierung in Paris drohte Reding mit einem Verfahren, sollte die Abschiebungspolitik nicht innerhalb von 2 Wochen korrigiert werden. Denn kein Mitgliedsland könne eine Sonderbehandlung erwarten, wenn fundamentales EU-Recht auf dem Spiel stehe.
No member state can expect special treatment when fundamental values and European laws are at stake.
Im Außenministerium in Paris hieß es, man sei erstaunt über die harsche Kritik aus Brüssel. 8 Tage vor den Bundesratsersatzwahlen haben die offiziellen Hearings der Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundeshausfraktionen begonnen. Die FDP-Fraktion gab nach der Anhörung der SP-Kandidatinnen Simonetta Sommaruga und Jacqueline Fehr bekannt, man werde eine der beiden wählen. Eine Empfehlung machte die FDP-Fraktion nicht. Die BDP-Fraktion erklärte, man wäre Simonetta Sommaruga von der SP und Johann Schneider-Ammann von der FDP wählen. Auch die Sprengkandidatinnen und Kandidaten der SVP und der Grünen waren am Nachmittag zu ersten Hearings geladen. Nach dem definitiven Scheitern der Mietrechtsrevision im Nationalrat will Bundespräsidentin Doris Leuthard keine neue Vorlage mehr präsentieren. Sie habe keine Lust auf einen neuen Anlauf, sagte die Volkswirtschaftsministerin gegenüber Schweizer Radio DRS. Wahrscheinlich müssten Mieter und SP nun zuerst die Härte des Marktes und damit die steigenden Mietzinse erleben, bevor eine neue Lösung möglich werde. Der Nationalrat war am Morgen auf die geplante Revision zum 2. Mal nicht eingetreten. Damit bleiben die Mietzinse an den Hypothekarzins gekoppelt. Junge Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung dürfen in der Schweiz künftig auch eine Berufslehre absolvieren. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einem entsprechenden Vorstoß zugestimmt. Bereits bisher konnten sogenannte Sans-Papiers in der Schweiz studieren, die Berufslehre blieb ihnen aber versagt. Soll die Menge der Milch in der Schweiz wieder vom Bund geregelt werden? Über diese Frage wird der Nationalrat noch in dieser Session entscheiden. Eine entsprechende Motion wurde mit deutlichem Mehr nachträglich auf die Traktantenliste gesetzt. Vor einem Jahr war die Milchkontingentierung abgeschafft worden. Seitdem sucht die Branche nach einer neuen Regelung, die Milchbauern und Verarbeiter gleichermaßen zufriedenzustellen. Die Zahl der hungerleidenden Menschen auf der Welt sinkt erstmals seit 15 Jahren. Das teilt die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft FAO mit. Demnach sind im laufenden Jahr voraussichtlich 925 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Letztes Jahr waren es wegen der Wirtschaftskrise mehr als 1 Milliarde. Laut der FAO kann die Zahl der Hungernden aber schnell wieder ansteigen, beispielsweise dann, wenn Grundnahrungsmittel wieder teurer würden. Dass der türkisch-armenische Journalist Rant Dink 2007 ermordet wurde, daran sei der türkische Staat mitschuldig. Das sagen die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dink war zum Feindbild türkischer Nationalisten geworden, nachdem er mehrere Artikel über den Völkermord der Türkei an den Armeniern veröffentlicht hatte. 2007 wurde Dink auf offener Straße erschossen. Laut dem Gerichtshof für Menschenrechte habe die Polizei gewusst, dass das Leben des Journalisten in Gefahr sei. Polizeischutz habe man aber keinen veranlasst. Die Regierung in Ankara muss den Hinterbliebenen von Dink nun mehr als 100.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. In der Schweizer Volksschule werden in den nächsten Jahren deutlich mehr Lehrkräfte pensioniert als neue ausgebildet. Das zeigt eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik. So seien heute mehr als ein Drittel der Primarlehrerinnen und Lehrer älter als 50 Jahre. Der Mangel an Lehrkräften für die kommenden Jahre falle allerdings regional unterschiedlich aus. Am schwierigsten wäre die Situation in der Nordwestschweiz, so der Bund weiter. Der Dollar ist heute erstmals seit November 2009 wieder unter einen Franken gefallen. Dies, weil der Franken für Investoren besonders attraktiv ist. Denn die Wirtschaftsaussichten in der Schweiz werden weiterhin als gut beurteilt. Aktuell wird der Dollar zu 99 Rappen 54 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,30. Die weiteren Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.466 Punkten, das ist ein Minus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.575 Punkten plus 0,3%. Das Wetter. Im Norden hat es morgen früh vereinzelt Nebel, sonst ist es sonnig. Am Nachmittag ziehen Wolken auf, welche da und dort Regen bringen. Die Temperatur steigt auf rund 20 Grad. Im Süden und im Wallis scheint meist die Sonne bei rund 22 Grad. Am Donnerstag ist es bei wechselnder Bewölkung zeitweise sonnig, stellenweise fällt auch etwas Regen. Die Höchsttemperatur im Norden dann bei 18 und im Süden bei 22 Grad.
Genug ist genug, die Breitseite aus Brüssel gegenüber Paris. Dort macht man auf Gelassenheit. Antreten zum Examen. Wer hat bei wem gepunktet beim Schaulaufen um die zwei Bundesratssitze? Gegen die Wand gefahren. Wie weiter im Mietrecht? Diese Frage stellen wir Bundesrätin Leuthard. Schön und gut, aber was sollen Sans-Papiers nach einer Lehre tun? Bekanntes Krankheitsbild mit schwieriger Früherkennung. Paranoia querulans. Der flüchtige Bieler Rentner leidet darunter. Weniger Hunger auf der Welt und doch ist das kein wirklicher Lichtblick. Und Frauenkarrieren in patriarchalen Gesellschaften, Beispiel Bangladesch. All das im Echo der Zeit, einer von vielen Sendungen von Schweizer Radio Dieres, die es auch als Podcast gibt für unterwegs unter echo.dieres.ch. Die EU tadelt Paris in einer Schärfe, die auf dem diplomatischen Parkett ihresgleichen sucht. Die französische Regierung habe mit der Räumung von Roma-Siedlungen europäische Grundwerte verletzt. Das werde Konsequenzen haben. Verfahren gegen Frankreich seien wahrscheinlich. Aus Brüssel der Beitrag von Urs Bruderer.
My patience is wearing thin. Enough is enough.
Genug sei genug, sagte die Grundrechtekommissarin Viviane Reding heute und schlug mit der Faust aufs Rednerpult. Sie fühlt sich offenbar an der Nase herumgeführt und sie erzählte auch, warum. Französische Minister hätten ihr persönlich zugesichert, dass ihre Regierung die Roma nicht diskriminiere, sagte sie. Dabei habe dieselbe Regierung in einem internen Schreiben diskriminierende Anweisungen gegeben. Dieses Schreiben ist inzwischen an die Öffentlichkeit gelangt. Es hält mehrmals ausdrücklich fest, die Siedlungsräumungen richteten sich, Zitat, hauptsächlich gegen Roma.
And ladies and gentlemen, this is not a minor offense in a situation of this importance.
Das sei kein kleiner Regelverstoß, sagte Reding, das sei eine Schande. Die EU werde nicht durch Gewalt zusammengehalten, sondern durch das Bekenntnis aller Mitglieder zur Rechtsstaatlichkeit. EU-Kommissarin Reding geißelte Frankreichs mangelnden Respekt für die Kommission und die Grundrechte der EU. So viel zum Grundsätzlichen. Doch sie wurde auch konkret und sprach über die Roma-Vertreibungen.
Discrimination on the basis of ethnic origin or race has no place in Europe.
Für Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Herkunft oder Rasse sei in Europa kein Platz.
This is a situation I had thought Europe would not have to witness again. After the Second World War.
Nie hätte sie gedacht, dass Europa nach dem Zweiten Weltkrieg so etwas noch einmal erleben müsse. Frankreich hat die diskriminierenden Passagen des erwähnten internen Schreibens inzwischen umformuliert. Doch die Kommissarin will auch Folgen sehen.
As it is important that not only words change, but also the behavior of the French authorities.
Nicht nur die Worte müssten sich ändern, sondern auch das Verhalten der französischen Behörden. In den nächsten Tagen wird in der Kommission ein Schlussbericht zu den französischen Roma-Ausweisungen abgeschlossen. Auf dieser Grundlage werden dann alle Kommissare gemeinsam entscheiden, ob die EU gegen Frankreich vorgeht. Doch Grundrechtekommissarin Reding griff dem Kollegium heute schon vor.
I am personally convinced that the Commission will have no choice but initiate infringement procedures.
Sie sei überzeugt, dass der Kommission nichts anderes übrig bleibe, als ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich einzuleiten. Und dieses könnte mit einer Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof und einer Buße enden. Ob es zu diesem Verfahren kommt, ist offen. Sicher ist, dass die Kommission offiziell schon lange nicht mehr so scharf über die Regierung eines Mitgliedlandes gesprochen hat. Und schon gar nicht über die eines Großen.
Soweit Urs Bruderer. Der Ton der EU gegenüber Frankreich verschärft sich also weiter wegen der Roma-Politik von Paris. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten dort. Guten Abend, Rudi Meder.
Guten Abend.
Es sieht ganz danach aus, wie wenn Frankreich nicht besonders beunruhigt ist über diese Breitseite aus Brüssel. Die Reaktionen sind spärlich.
Ja, man ist in Paris peinlich berührt und schweigt. Ein Sprecher des Außenministeriums zeigte sich überrascht, wollte aber die kritischen Worte aus Brüssel nicht weiter kommentieren. Man will ganz offensichtlich nicht noch Öl ins Feuer gießen und einen offenen Konflikt mit Brüssel vor laufenden Kameras vermeiden.
Vordergründig also Gelassenheit in Paris. Wie sieht's hinter den Kulissen aus?
Ja, hinter den Kulissen sind die Köpfe rot und die Nerven flattern. Ich habe gestern Immigrationsminister Besson an einer Pressekonferenz erlebt, an der er sehr gestresst wirkte. Er musste sich stark kontrollieren. Ich habe mich immer wieder gefragt, ob er nicht plötzlich explodiert und davonläuft. Es kam dann nicht dazu, aber wir waren nahe dran. Besson wurde an dieser Pressekonferenz genau zu diesem Rundschreiben befragt, das Urs Bruder erwähnt hat, das in Brüssel auch sauer aufgestoßen ist und in dem es ganz klar heißt, dass Roma-Lager explizit prioritäres Ziel dieser polizeilichen Räumungsaktionen sind. Und da kam Besson sehr in die Defensive.
Im Zentrum steht also dieses Rundschreiben. Wie rechtfertigt Paris dieses Papier?
Ja, Eric Besson hat dann Rundschreiben gegen Rundschreiben ausgespielt. Es gibt verschiedene Rundschreiben und jenes, das nun auch in Brüssel sauer aufgestoßen ist, hat er betont, sei nicht vom Innenminister selbst unterschrieben gewesen, sondern nur vom Generalsekretär, also eine ziemliche Haarspalterei. Und interessanterweise hat er dann gesagt, ja, die EU-Kommission sehe keinen Anlass für eine Untersuchung gegen Frankreich. Das war gestern ein Argument, das heute klar nicht mehr stimmt. Also man ist in Paris ziemlich unglücklich über diese Geschichte, über eine Aktion, die Sarkozy eigentlich hätte Wählerstimmen bringen sollen und die immer mehr zu einem politischen Boomerang wird.
Besten Dank, Rudi Meder in Paris. Noch 8 Tage haben Nationalräte und Ständerätinnen Zeit, sich zu überlegen, wen sie in den Bundesrat wählen wollen. Bei der Entscheidfindung spielen die Hearings in den Parteifraktionen eine entscheidende Rolle, hört man immer wieder. Heute haben die ersten dieser Anhörungen stattgefunden. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Es waren Kommen und Gehen heute im Bundeshaus. Es wurden zahllose Fragen gestellt bei den Fraktionen hinter verschlossenen Türen. Die Kandidatinnen und Kandidaten gingen nervös hinein, strichen im Spickzettel hier noch eine Passage, ergänzen dort einen Gedanken und kamen wieder heraus, nicht weniger nervös, denn wieder wurden Fragen gestellt, diesmal von den Medien. Die beiden Freisinnigen wirkten ruhig. Karin Keller-Sutter gab sich betont gelassen.
Ich habe es nicht als hart empfunden in diesem Sinn, sondern es war eine interessante Diskussion.
Wie seine Chancen bei der S bestehen, hat Johann Schneider-Ammann nicht herausgefunden.
Nee, diese Signale bekommt man nicht. Es geht ja darum, dass man Positionen diskutiert, damit die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt wählen dürfen oder wählen müssen, dass die sagen können, ich habe ein Gefühl, er liegt so oder so neben meiner persönlichen Überzeugung, aber er ist einschätzbar und so gesehen ist das Ziel des Hearings erfüllt.
Angespannter wirkten die beiden sozialdemokratischen Kandidatinnen. Simonetta Sommaruga wollte sich vor der ersten Journalistenrunde kurz sammeln. Gelassener trat sie nach dem zweiten Hearing vor die Medien.
Die Erwartungen an eine Bundesrätin sind natürlich sehr unterschiedlich und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich treu bleibt, dass man die gleichen Antworten gibt auf sachpolitische Fragen, dass man nicht versucht, jemandem entgegenzukommen. Das bringt überhaupt nichts.
Die Stimmung bei den Fraktionen sei unterschiedlich gewesen, aber nicht die Art der Befragung, sagte Jacqueline Fier.
Sie war nicht härter, sie war anders, weil es mehr in die Details ging als bei den Freisinnigen. Das ist auch klar, weil wenn die Positionen weiter auseinander liegen, interessieren mehr die Grundsätze. Wenn sie näher beieinander liegen, interessieren mehr die ganz detaillierten Fragen.
Antworten, die Aufschluss über die Strategie bei den Bundesratswahlen geben könnten, gab es heute kaum. Nur die BDP hat eine offizielle Wahlempfehlung herausgegeben. Sie unterstützt Simonetta Sommaruga von der SP und Johann Schneider-Ammann von der FDP. Nur über das Stimmenverhältnis schweigt sich die BDP-Fraktion aus, Brigitta Gadient.
Wir geben das Stimmenverhältnis nicht bekannt. Wir sind ja eine ziemlich kleine Fraktion und wenn wir das bekannt geben, lässt sich dann sehr leicht auch eruieren, wer wie gestimmt hat. Und deshalb können Sie sich selber ausrechnen, was die Möglichkeiten sind.
Und bei der FDP hieß es am Schluss der Anhörungen lapidar, beide SP-Kandidatinnen seien gut. Die Präferenz müsse nicht eher bei Sommaruga liegen, bodigte die freisinnige Fraktionschefin Gabi Huber eine Journalistenfrage.
Das kann man so nicht sagen. Das müsste, wir haben uns entschieden, keine Empfehlung abzugeben, sondern es sind beide für uns wählbar.
Nicht nur die Kandidierenden waren heute also nervös, auch die Parteistrategen. So äußerte SP-Vize-Fraktionschef Andi Cümpelin am Mikrofon harsche Kritik an einer Kandidatin. Später wurden die Aussagen aber zurückgezogen. Noch will sich also keine Partei in die Karten schauen lassen.
Geraldine Eicher. Da hat sich also nach diesen Hearings außer der Kleinpartei BDP niemand festgelegt. Oder zumindest sagt keine Partei, sie habe sich festgelegt. Pascal Krauthammer im Bundeshaus, weshalb diese Geheimnistuerei?
Ja, keine der großen Parteien will sich bereits eine Woche vor den Bundesratswahlen in die Karten schauen lassen. Aus taktischen Gründen wäre dies ja wohl auch unklug, denn es könnte die Verhandlungsposition die eigene ja schwächen. Eine Unterstützung gibt es bei einer Bundesratswahl nicht umsonst. Das ist ein Geben und Nehmen zwischen den Parteien bis zur letzten Minute. Und zudem gibt es bei den Parteistrategen sehr wohl auch Präferenzen bei den eigenen Kandidaten. Da muss man im Stillen arbeiten können, um die Wahlchancen der eigenen Kronfavoritin zu verbessern. Schweigen ist Gold, heißt es auch vor Bundesratswahlen.
Für die FDP-Liberalen sind auch nach diesen Hearings beide SP-Kandidatinnen wählbar, nach offizieller Lesart zumindest. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet wohl nicht allzu viel oder sagen wir es so, eine klare Wahlempfehlung wäre die eigentliche Überraschung gewesen, denn die Empfehlung für die eine oder andere SP-Kandidatin hätte wieder Auswirkungen gehabt für die eigene FDP-Kandidaten. Offiziell sind darum beide von der SP wählbar. Spricht man bei den FDP-Parlamentariern aber im Vertrauen, dann hört man doch sehr wohl von taktischen Spielereien gegen die eine oder andere Kandidatin, insbesondere gegen Simonetta Sommaruga. Offenbar wollen doch einige Freisinnige verhindern, dass diese beliebte Politikerin Bundesrätin wird, weil man der SP eben keine Wahlkampflokomotive gönnen will.
Von der SP hört man offiziell nichts darüber, wie die Hearings gelaufen sind. Wie sieht es inoffiziell aus? Sie haben ja versucht herauszufinden, was man hinter den Kulissen hört.
Ja, offenbar wurde bei der die grüne Kampfkandidatin Brigitte Wyss mit wenig Begeisterung empfangen und aus dem Hearing entlassen. Ihr Auftritt sei doch gründlich misslungen, heißt es. Ganz im Gegensatz aber zu Karin Keller-Sutter, die St. Galler Regierungsrätin, hat offenbar doch das Kunststück wiederum geschafft, in einer halben Stunde mit ihrem Auftritt bei den Sozialdemokraten einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das ist vor allem darum doch beeindruckend, weil Karin Keller-Sutter in Bundesbern nicht allzu bekannt ist und ihr Image einer Hardlinerin in Sachen Asyl- und Ausländerrecht bis anhin wenig Sympathien eingebracht hat bei der politischen Linken. Bei der FDP, da muss man es doch sagen, bei der FDP, wo bis anhin Schneider-Ammann als Favorit galt, könnte es also doch noch sehr spannend werden.
Reden wir noch kurz über die SVP. Sie zieht ja mit Jean-François Rim in die Wahlen und der ist bei der CVP angetreten heute. Wie ist es dem Welsch-Freiburger gelaufen dort?
Nun, Jean-François Rim habe sein Hearing bei der CVP gut gemeistert, heißt es, aber darum sind seine Chancen noch nicht wirklich gestiegen, denn auch nach diesem Hearing will keine CVP-Mehrheit den SVP-Kampfkandidaten Rim unterstützen. So richtig spannend wird es darum erst das CVP-Hearing von nächster Woche sein, dann werden die FDP- und SP-Kandidatinnen angehört. Mit ihrer Fraktionsstärke hätte die CVP die Möglichkeit, den einen oder die andere Kandidatin zum nächsten Bundesrat zu küren.
Besten Dank ins Bundeshaus zu Pascal Krauthammer. Beim Mietrecht in der Schweiz bleibt alles beim Alten. Das dreijährige Ringen im Parlament war vergeblich. Auch künftig hängt die Höhe der Miete vom Hypothekarzins ab und nicht von der Teuerung. Der Entscheid im Nationalrat war äußerst knapp. Zwar hatte die SVP dazu den Anstoß gegeben, doch nur dank der Unterstützung von Teilen der SP und den Grünen wurde der Systemwechsel Bach abgeschickt. Jetzt herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Wie weiter? Philipp Burkhardt hat darüber mit Bundesrätin Doris Leuthard gesprochen.
Frau Bundespräsidentin, beim Mietrecht steckt der Wurm drin. Die neueste Revision ist wieder ganz knapp gescheitert. Wo liegt eigentlich das Problem?
Ja, ich bedauere das, weil an sich war es diesmal relativ klar, dass der Handlungsbedarf lange Zeit bejaht wurde von allen Seiten. Wir hatten viele Vorstöße. Man muss jetzt endlich den Mietzins vom Hypothekarzins entkoppeln. Und kaum stehen wir vor einer Lösung, scheitert es wieder. Und ich erkläre es mir eigentlich ein bisschen so. Einerseits für viele Vermieter ist die Situation natürlich im Moment positiv. Wir haben ein tiefes Zinsniveau. Die Aussichten steigende Hypothekarzinsen, steigende Teuerung, ja, wird für sie positiv ausfallen, weil sie werden die Mietzinse nach oben anpassen können.
Und die Mieterschaft, dass die da nicht mitmacht, hat sie das überrascht?
Die waren ja sehr gespalten, weil es gab hier den Deutschschweizer Mieterflügel, der die Revision begrüßt hat, und den Westschweizer Mieterflügel, der dagegen war, obwohl eigentlich auch sie diesen Accord mal unterzeichnet haben. Das kann ich mir tatsächlich nicht erklären, weil für die Mieterinnen und Mieter wird es in den nächsten Jahren ziemlich bitter mit dem heutigen Mietrecht, weil eben Hypothekarzinserhöhungen anstehen, plus die Teuerung wird nach oben gehen. Das heißt, die Mietpreise in der Schweiz gehen kräftig nach oben.
Kann man das überhaupt noch zahlen in ein paar Jahren?
Ja gut, ich muss jetzt mit diesem politischen Entscheid leben, das ist Demokratie, aber es bedeutet natürlich, dieses Mietrecht, so wie wir es heute haben, bleibt vor allem Sache der Justiz, es bleibt kompliziert und im Moment ist es gegen die Interessen der Mieterinnen und Mieter. Ich glaube nicht, dass wir so schnell einen neuen Anlauf nehmen wollen, weil...
Also Sie möchten auch nicht?
Nein, die Ideologien sind jetzt so blockiert und deshalb glaube ich, der Bundesrat hat keine Lust und ich schon gar nicht. Und insofern finde ich, ja, man muss jetzt halt die Härte des Marktes wahrscheinlich erleben, bis dann vielleicht auch die Mieterseite, die SP, ihre Klientel besser schützt und auf eine Lösung zurückkommt.
Das könnte zu Mietsteigerung bis zu 50% führen, wenn man auf einen Hypothekarzinssatz kommt von 7%, wie wir schon mal hatten. Das kann ja wirklich fast niemand mehr zahlen. Es war die Rede heute Morgen vom Notrecht. Wäre so etwas eine Möglichkeit?
Ja gut, das ist jetzt auch spekulativ, dass man Richtung 7% Hypothekarzins tendiert. So schnell und so hoch, glaube ich, dürfte das nicht gehen. Wichtig ist ja vor allem in den nächsten Jahren, dass wir dort, wo fast kein Leerwohnungsbestand ist, und das ist vor allem in Genf und Zürich, dort ist es besonders sensibel, dass man dort trotzdem Mietwohnungen baut. Und es wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass wir im Bereich der günstigen Wohnungen wieder mehr mit indirekten Darlehen oder staatlichen Subventionen arbeiten müssen. Sonst kann sich dort effektiv ein Großteil der Bevölkerung Wohnungen nicht mehr leisten. Und das wäre von der Verfassung her und von unserer sozialpolitischen Aufgabe hier schon sehr schwierig.
Bundespräsidentin Doris Leuthard. Jugendliche ohne gültige Papiere haben in der Schweiz bisher einen schweren Stand. Sie dürfen zwar zur Schule gehen, aber danach ist Schluss. Eine Lehrstelle gibt es für Sans-Papier nicht. Das soll sich nun ändern. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einer entsprechenden Initiative aus der Romandie zugestimmt. Ein Lichtblick für die betroffenen Jugendlichen. Doch damit ist das Problem der Papierlosen bei weitem nicht gelöst. Patrick Mühlhauser mit einem Beispiel.
Bayrona Loca sitzt in einem Café in Renon, einer Vorstadt von Lausanne. Der Äquatorianer kam mit 24 Jahren in die Schweiz und lebte hier 10 Jahre lang ohne Papiere.
Pour essayer de trouver une vie meilleure, une meilleure situation financière, une meilleure situation sociale, économique pour la famille.
Er habe für sich und seine Familie ein besseres Leben gewünscht. Wie die meisten Sans-Papier hat auch der heute 42-Jährige immer gearbeitet.
S'il n'y avait pas de travail, moi j'aurais pas resté ici.
Ohne Arbeit wäre er nicht hier geblieben, sagt Bayrona Luca und betont, dass er von Beginn weg auch Steuern bezahlt habe. 10 Jahre lang sei er sich vorgekommen wie im Gefängnis. Aus Angst, entdeckt und ausgeschafft zu werden, habe er die Schweiz nie verlassen, kaum einmal den Kanton Waadt.
J'ai jamais quitté la Suisse pendant 10 ans. J'ai toujours vécu ici et j'ai même presque pas quitté le canton de Vaud.
2002 konnte der Äquatorianer seine Situation legalisieren. Er, seine Frau und seine beiden Kinder wurden kurze Zeit darauf eingebürgert.
Vous êtes libéré, vous êtes libre de partir. Si vous avez de l'argent, de partir en vacances, d'aller trouver vos proches au pays d'origine.
Für Bayrona Loca war es eine Befreiung. Er konnte umherreisen und seine Familie im Heimatland besuchen. Heute arbeitet der 42-Jährige für die Lausanne Transportbetriebe und sitzt für die Arbeiterpartei im Stadtparlament von Renon. Seine Kinder absolvieren eine Lehre. Dass nun auch Sans-Papier eine Lehre machen dürfen, findet er gut.
Weil sie in der Rue ils font des bêtises, et voilà, donc c'est un problème pour leur famille et pour la société en général.
Die Jugendlichen würden sonst bloß rumlungern und Dummheiten machen. Das sei problematisch für deren Familien, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Der Zugang zu einer Lehre genügt dem ehemaligen Sans-Papier jedoch nicht.
Nous sommes là, nous existons, et nous travaillons ici, nous payons, nos enfants vont à l'école, et voilà, nous voulons un permis.
Bayrona Loca fordert eine Aufenthaltsbewilligung für alle Sans-Papier, die schon lange hier arbeiteten und deren Kinder zur Schule gingen. Eine grundsätzliche Legalisierung von Sans-Papier dürfte es in der Schweiz jedoch nicht so rasch geben. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf wies heute im Parlament auf die Härtefallregelung hin, von der Einzelne profitieren könnten.
Dieses Kriterium eingeschulte Kinder ist eines der maßgebenden Kriterien.
Bloß über Härtefälle entscheiden in erster Linie die Kantone. Und hier gibt es große Unterschiede. Von 2001 bis 2008 hatten Genf und Waadt zusammen 2000 Gesuche von Härtefällen nach Bern geschickt. Zürich in der gleichen Zeit nur 10. Das fand auch der Bundesrat ungerecht. Sie habe letztes Jahr die Kantone angewiesen, dieselben Kriterien anzuwenden, erklärt Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Wir möchten damit erzielen, dass die Gleichbehandlung in den Kantonen besser gewährleistet ist.
Die Auswirkung sei gering, klagt Bea Schwager, Leiterin der Zürcher Anlaufstelle für Sans-Papier. Erst letzte Woche habe der Zürcher Regierungsrat den Antrag eines 18-jährigen Kolumbianers abgelehnt, der mit 6 Jahren in die Schweiz gekommen sei und seine gesamte Schulzeit in Zürich absolviert habe.
Er spricht natürlich perfekt Schweizerdeutsch, er kennt praktisch nichts anderes als die Schweiz.
Für Bea Schwager ist damit klar, dass der Kanton Zürich die Härtefallregelung in der Praxis nicht umsetzen wolle. Dagegen helfen auch die Anweisungen des Bundesrates scheinbar wenig.
Das war Patrick Mühlhauser. Weiter mit einer dringenden Verkehrsmeldung. Verkehrsinfo DRS von 18.29 Uhr. Diese Verkehrsmeldung betrifft die Westschweiz auf dem Autobahnzubringer Lausanne Süd. Zwischen Lausanne Maladière und Lausanne Malais. Vorsicht, dort befinden sich Kinder auf der Autobahn. Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Die jüngsten Zahlen zum Hunger in der Welt und wo Geschlechtergleichstellung ein Fremdwort ist, eine Reportage aus Bangladesch. Doch zunächst zum flüchtigen Rentner in Biel. Er war den Behörden seit Jahren wohl bekannt. Das Drama, das sich in Biel abspielt, ist keineswegs ein Einzelfall. Die Psychiatrie kennt das Krankheitsbild. Paranoia querulans. Spätestens seit dem Amoklauf im Zuger Parlament vor 9 Jahren kennt man die Gefahr, die von Querulanten ausgehen kann. Und doch bleibt die Früherkennung problematisch, wie der Fall in Biel zeigt. Inlandredaktorin Caroline Arn.
Der Bieler Rentner hat sich seit 2006 dagegen gewehrt, dass sein Haus versteigert wird. Dies hat damals ein Richter beschlossen, ebenfalls ihn zu bevormunden, da er einen verwirrten Eindruck machte. Der Bieler wehrte sich bei der Vormundschaftsbehörde erfolgreich dagegen und erhielt stattdessen einen Beirat, der ihn unterstützen sollte. Doch auch diesen lehnte er ab. Pierre-Yves Möschler, Gemeinderat in Biel, zuständig für Bildung, Soziales und Kultur.
Grundsätzlich hat er sich geweigert, mit unseren Leuten zu sprechen. Er wollte es nicht. Er hat immer die Behörden als Feinde beschrieben, auch wenn die Maßnahme getroffen worden ist. Es ist wirklich ihm ein Anliegen gewesen, dass man ihn in Frieden lässt.
Mit den Behörden habe er vor allem schriftlich korrespondiert und sich so gegen den drohenden Hausverkauf gewehrt. Rückblickend zeigt sich nun, dass er bereit ist, sehr weit zu gehen in seinem Kampf gegen die Behörden. Das Krankheitsbild des paranoiden Querulanten komme häufig vor, sagt Thomas Müller, Chefarzt an der Poliklinik der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern und Leiter des Kriseninterventionszentrums. Etwa 0,5 bis 1% der Bevölkerung hätten eine Veranlagung zu solchem Verhalten.
Patienten, die zum Beispiel eine Erkrankung erlebt haben, das sind Patienten, die sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl haben, sehr nachhaltig sein können, sehr affektbetont ist das Ganze und halt auch kaum verzeihen können. Und häufig sind solche Patienten sehr intelligent.
Nach einer Kränkung, wie beispielsweise dem Erbschaftsstreit in Biel, fänden diese Menschen nicht mehr allein aus der negativen Gefühlsspirale heraus und fühlten sich zunehmend bedroht.
Die Fälle, die ich erlebt habe, da waren viele von denen bewaffnet, teilweise mit mehreren Waffen und ausreichend Munition.
Was sehr gefährlich sei, wie das Extrembeispiel vom Amoklauf in Zug vor 9 Jahren zeige. Thomas Müller hat seither Vorträge bei den zuständigen Behörden im Kanton Bern gehalten, um zu sensibilisieren. Heute würde bei Bedrohung der Behörden oft sofort gehandelt, denn die Krankheit sei auch behandelbar. Das Kriseninterventionszentrum Bern hätte auch beim Bieler Rentner eingeschaltet werden können. Doch zu einer Begutachtung sei es nicht gekommen, denn der Bieler Rentner hätte man dazu zwingen müssen. Und das dürfe man nur, wenn jemand sich oder andere bedrohe.
Natürlich gibt es einige Dinge, die im Vorfeld gewesen sind, die darauf hindeuteten. Ich weiß, im Nachhinein ist man immer schlauer. Es ist aber so, auch da muss man wieder abwägen, ist es gerechtfertigt, jemanden, der vielleicht unbescholten ist oder der noch nie irgendjemand ein Leid angetan hat, dann jetzt deswegen aufzufordern, dann auf ein Amt zu kommen oder ihn dann zwangsweise vorzuführen.
In den Briefen hätten aber konkrete Hinweise gefehlt, sagt Pierre-Yves Möschler, Gemeinderat in Biel, zuständig für Bildung, Soziales und Kultur.
Es gibt natürlich Sätze in den Briefen, die ich gesehen habe, wo man sich die Frage stellt, was ist die Absicht hinter diesem Satz? Aber nichts Konkretes, wirklich, kann das bestätigen.
Und deshalb habe man nicht handeln können. Aus heutiger Sicht gehe er davon aus, dass richtig gehandelt wurde. Bürger, die sich querstellen, gibt es relativ häufig. Vor diesem Problem stehen auch andere Städte. In der Stadt Winterthur beispielsweise sagt der zuständige Departementsvorsteher Michael Künzle, es sei wichtig, das Gespräch mit diesen Leuten zu suchen.
Häufig ist es so, dass wir querulatorische Personen auch zu einem Gespräch einladen. Und ebenfalls häufig ist dann, dass Personen ihre querulatorischen Handlungen absetzen, sobald sie wissen, dass die Polizei involviert ist.
Aus der Distanz besehen hat Künzle das Gefühl, dass in Biel zu spät interveniert worden sei.
Ich denke, man hat den richtigen Zeitpunkt verpasst, ein Gespräch zu suchen, kann aber nicht beurteilen, wann dieser Zeitpunkt gewesen ist, weil ich die Aktenlage nicht kenne. Aber ich denke, zu einem bestimmten Punkt in diesem ganzen Prozess hätte man das Gespräch suchen müssen.
Die Polizei hofft, dass der Flüchtige doch noch Kontakt aufnimmt. Das Prinzip Hoffnung gilt, auch wenn sich diese Personen, nach Psychiater Müller, selten durch rationale Argumente wieder beruhigen ließen und der Flüchtige im Moment immer noch sich oder andere gefährden könnte.
Das war ein Beitrag von Caroline Arn. Verkehrsinfo DRS von 18.34 Uhr. Eine Meldung, die die Westschweiz betrifft, auf dem Autobahnzubringer Lausanne Süd zwischen Lausanne Maladière und Lausanne Malle befinden sich Kinder auf der Autobahn. Fahren Sie vorsichtig. Die Entwicklungsziele der UNO wurden vor 10 Jahren beschlossen. Was seither erreicht wurde und was nicht, ist Thema an einem Gipfel der UNO nächste Woche in einer Sondersendung des Echo der Zeit nächsten Montagabend und in einer Reihe von Beiträgen im Vorfeld. Heute geht es um den langen Weg hin zum Ziel der Gleichstellung von Mann und Frau, am Beispiel Bangladesch. Zunächst aber um das Millenniumsziel Nummer 1, die Halbierung des Hungers bis 2015. Die UNO-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung in Rom hat dazu eine Zwischenbilanz gezogen und die zeigt, es gibt Hoffnung, aber auch jede Menge zu tun. Der Bericht von Maren Peters.
Die gute Nachricht zuerst. Die Zahl der Hungernden auf der Welt geht erstmals seit 15 Jahren zurück. Die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, FAO, rechnet damit, dass im laufenden Jahr 925 Millionen Menschen zu wenig zu essen haben, rund 100 Millionen weniger als ein Jahr zuvor. Die FAO führt das unter anderem auf gute Ernten zurück. Und trotzdem sagt Jeanette Sheeran, Direktorin des Welternährungsprogramms der UNO, dessen Aufgabe die weltweite Bekämpfung des Hungers ist,
a shockingly high number, an unacceptable number, and outside of the peak of the crisis, still a history-making number.
Das sei immer noch eine schockierende, inakzeptable und historisch hohe Zahl, abgesehen vom einmaligen Höhepunkt im vergangenen Jahr, sagt Josette Sheeran. Denn trotz des erwarteten Rückgangs der Hungernden in diesem Jahr bleibt die Zahl immer noch höher als vor der Nahrungsmittel- und Wirtschaftskrise seit 2007. Alle 6 Sekunden sterbe ein Kind an den Folgen von Unterernährung. Von Entwarnung will auch FAO-Chef Jacques Diouf nicht sprechen. Im Gegenteil, die Turbulenzen an den globalen Rohstoffmärkten seien beunruhigend, mahnt er. Das und der jüngste starke Preisanstieg bei Nahrungsmitteln wie Weizen, Fleisch und Zucker machten den Kampf gegen den weltweiten Hunger noch schwieriger als ohnehin schon, sagt der Senegalese.
Larger price volatility combined with the recent increase in food prices, if it persists, will create additional obstacle to reduce hunger.
In vielen Entwicklungsländern müssten die Menschen für Grundnahrungsmittel heute noch immer mehr bezahlen als vor der Krise, sagt FAO-Chef Diouf. Es sei nicht die Zeit, sich zurückzulehnen und zu entspannen, warnt Josette Sheeran vom Welternährungsprogramm.
Now is not the time to relax. Hunger numbers have been on a steady incline since 1990.
Von allen 8 Millenniumszielen sei es immer noch das ambitionierteste Ziel, die Zahl der Hungernden bis 2015 zu halbieren. Noch ist die FAO zuversichtlich, dass das erreicht werden kann. Und auch Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vorausgesetzt, die Ursachen des Hungers werden konsequent bekämpft. Dazu gehören auch mehr Investitionen in die ländliche Entwicklung, fairere Handelsregeln und ein Ende der Spekulation an den Rohstoffmärkten.
Maren Peters. Eine Frau und ein Mann, die zusammen auf dem Feld arbeiten, zusammen anpflanzen, ein gleichberechtigtes Team sind. Worüber Bauer Akasali in Bangladesch in seinem Lied singt, wird im übertragenen Sinn auch in den UNO-Millenniumszielen angestrebt. Das Ziel, die Gleichstellung zu fördern. Bangladesch wird von der UNO attestiert, diesbezüglich auf einem guten Weg zu sein. Doch von Gleichberechtigung ist das südasiatische Land noch weit entfernt, auch wenn Frauen in Bangladesch an den Schalthebeln der Macht sitzen. Die Reportage aus Bangladesch von Auslandredaktorin Veronika Meyer.
Dienstagvormittag in Nolshunda, einem Dorf rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Dhaka. In einer offenen Halle, etwas versteckt hinter Palmen und Sternfruchtbäumen, sitzen 4-5 Frauen an hölzernen Webstühlen. Es ist die Weberei einer lokalen Nichtregierungsorganisation. Hin und her bewegen sich die Webschiffchen, Faden für Faden entstehen hier Stoffe, die später zu T-Shirts verarbeitet werden. 1000 Taka, rund 15 Franken pro Woche, verdiene sie heute mit dieser Arbeit, sagt Shirin, eine der Frauen. Geld, das sie gut gebrauchen könne, für die Ausbildung ihrer Söhne und andere kleine Ausgaben. Auch Shirins Mann webt Stoffe und Saris, die typische Kleidung der Frauen in Bangladesch. Für 700 Taka, knapp 11 Franken die Woche. Die Arbeit am Webstuhl ist hierzulande in erster Linie Männersache. Frauen sollen zudienen, Fäden spinnen, aber nicht weben, lautet die durchaus gängige Meinung. Auch sie habe früher Fäden auf Spulen aufgewickelt, erzählt Shirin, und weniger verdient als heute. Aber dann sei das Leben immer teurer geworden und sie habe ihrem Mann gesagt, lass mich weben lernen, damit wir mehr verdienen und es unseren Kindern später einmal besser geht. Zuerst sei er sehr wütend geworden, doch schließlich habe sie ihn mit dem Argument des Zusatzverdienstes überzeugt. Eine Frau, die einen Männerberuf ausüben darf und dabei, wie Shirin, vielleicht sogar mehr verdient als ihr Ehemann, das ist in Bangladesch nach wie vor die Ausnahme. Nicht einmal 2 von 10 Frauen gehen überhaupt einer regelmäßig bezahlten Arbeit nach. Will Bangladesch die Vorgaben der Millenniumsziele erreichen, müssten es bis 2015 5 von 10 Frauen sein. Zudem verdienen Frauen gerade im Dienstleistungs- und Industriesektor nach wie vor deutlich weniger als Männer. Etwa in der Textilindustrie, wo 80% der 3,5 Millionen Angestellten Frauen sind. Nazmunessa Mahtab, Professorin am Institut für Frauen- und Geschlechterstudien an der Universität Dhaka, sagt:
You see the garments, there is one case. The men in the high level, women in the less skilled level, you see.
In dieser Branche ist es meist so, dass die Männer in den höheren Positionen zu finden sind und die Frauen als ungelernte Arbeitskräfte ein Auskommen finden müssen. Noch vor wenigen Jahren habe ich sogar Arbeiterinnen gesehen, die nicht einmal einen Vertrag hatten. Um solche Ungleichheiten zu beseitigen, um die Frauen zu stärken, müssten sie besser ausgebildet werden. Und hier hat Bangladesch einige Erfolge vorzuweisen. Dank Förderprogrammen und Stipendien der Regierung werden heute ebenso viele Mädchen eingeschult wie Buben. Und auch auf der Sekundarstufe sind Mädchen genauso vertreten wie Knaben, zumindest zu Beginn. Aber rund 40% der Mädchen beenden die Sekundarschule nicht. Vor allem auf dem Land werden die Mädchen noch immer früh verheiratet, denn eine Tochter gilt nach wie vor als Last, für die man Mitgift bezahlen muss. Also will der Vater sie loswerden, sobald er einen Mann für sie gefunden hat. Die Gesellschaft ist eben nach wie vor eine männlich geprägte, also lohnt es sich nicht, in eine Tochter zu investieren, die nach der Heirat sowieso in ein anderes Haus zieht. Wer solche gesellschaftlichen Strukturen ändern will, braucht Zeit, Argumente und Vorbilder. Vorbilder etwa wie jene Frauen, die nebst Premierministerin Sheikh Hasina 3 Schlüsselministerien führen. Auch wenn ihnen bisweilen vorgeworfen wird, gerade sie engagierten sich zu wenig für die Frauen im Land, so ist ihr Beispiel zumindest symbolhaft. Frauen können es grundsätzlich auch in der patriarchalen Gesellschaft Bangladeschs bis ganz nach oben schaffen.
Das war eine Reportage von Veronika Meyer aus Bangladesch. Einer von vielen Beiträgen hier im Echo der Zeit im Vorfeld des Millenniumsgipfels von nächster Woche. In unserem Online-Angebot können Sie diese Beiträge und Reportagen nachhören, zu finden unter echo.deres.ch. Das war's vom Echo der Zeit für heute Dienstagabend. Verantwortlich war Isabel Jacobi für die Nachrichten, Christoph Studer. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.